die Welt verändert sich gerade atemberaubend schnell in ausnahmsweise mal der richtigen Richtung, was das Thema Energie angeht. Und Deutschland kann entweder da jetzt gerade noch es schaffen, so in der Spitzengruppe dabei zu sein, oder es kann zurückfallen und zu einem fossilen Verbrennungsmotor Industriemuseum werden.
Also Dänemark ist ein NATO-Alliierter, ein sehr enger NATO-Alliierter der USA. Und damit gehört Grönland indirekt ja auch zur NATO. Also dass ein großes NATO-Land einem kleineren sein Territorium streitig macht, das ist einfach ein Präzedenzfall. Das hat es noch nicht gegeben.
Und das darf man, glaube ich, bei all den Konflikten auch nicht vergessen. Sudan hat eine sehr starke Zivilgesellschaft, die auch jetzt aktiv sind, die sowohl humanitäre Hilfe leisten, die sich aber auch politisch einbringen und Bestrebungen haben, diesen Krieg zu beenden.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen beim Blätter-Podcast. Heute geht es um das Blätterheft vom April, das schon auf dem Weg in viele Briefkästen ist. Mein Name ist Karin Gothe und wie immer habe ich Verstärkung aus der Blätterredaktion dabei. Diesmal sind das die Redakteure Anne-Britt Arps und Steffen Vogel. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit für den Podcast habt.
Ja, wir freuen uns auch. Hallo.
Hallo.
Ja, Anne-Britt, Steffen und ich, wir stellen euch gleich unsere Lesetipps für das Aprilheft vor und dann könnt ihr wieder Interviews mit Autoren aus dem Heft hören. Diesmal sind es Christian Stöcker, Professor für digitale Kommunikation in Hamburg und Buchautor, der über die aktuellen Herausforderungen der Klimakrise spricht. Er erklärt, warum nicht nur vorausschauende Politik, sondern auch ein anderes Mindset nötig ist, um sie zu meistern. Dann bin ich mit Ebbe Volkwarzen in Nuuk verbunden, der Hauptstadt Grönlands. Er unterrichtet dort an der Uni Kulturgeschichte und berichtet über die angespannte Stimmung in Grönland, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut angekündigt hat, Grönland übernehmen zu wollen. Zur Not auch mit wirtschaftlichem oder militärischem Druck. Das macht den Leuten da tatsächlich ganz schön Angst. Und nicht zuletzt kommt Saskia Jaschek in die Redaktion, um über die Ursachen des seit inzwischen 2 Jahren andauernden Kriegs im Sudan zu sprechen. Inzwischen sind 12 Millionen Sudanesen auf der Flucht und die Hälfte der Bevölkerung ist von Hunger bedroht. Sie ist Journalistin und forscht über die sudanesische Widerstandsbewegung. Ja, meist ist die Auswahl ja ziemlich schwer, weil so viele interessante Artikel im Heft sind. Und am liebsten würden wir auch hier noch mehr Autoren zu Wort kommen lassen. Aber wenigstens gibt es darum ein paar Leseempfehlungen von uns. Liebe Anne-Britt, lieber Steffen, welche Stücke aus dem Aprilheft sind denn für euch diesmal so Highlights?
Ja, diesmal ist es mir mal wieder nicht leicht gefallen, einen Text auszuwählen. Einen, den ich euch eigentlich gerne ans Herz legen würde, ist der von Naomi Klein zur Covid-Querfreund, in dem sie beschreibt, was Rechtsextreme, Esoteriker und Wellness-Influencer vereint. Das ist sehr lesenswert, gerade im Rückblick auf 5 Jahre Corona und jetzt mit der Aussicht auf 4 weitere Jahre Trump, in denen das faschistische Denken dieser Querfront ja weiter florieren wird. Aber da dieses Heft unsere zentrale Wahlanalyse enthält, das März-Heft war nämlich noch vor der Bundestagswahl in den Druck gegangen, möchte ich euch jetzt auf den innenpolitischen Schwerpunkt hinweisen, den wir jetzt in der April-Ausgabe haben mit gleich mehreren Texten. Und meine Empfehlung aus diesem Schwerpunkt ist der Text des Historikers Volker Weiß mit dem Titel »Volkes Wille im gelobten Land«, wie die Geschichtspolitik der AfD rechte Regierungen in Ostdeutschland vorbereitet. Und der Titel sagt das im Grunde schon. In dem Text zeigt Volker Weiß sehr schön, wie die AfD die DDR trotz ihrer kommunistischen Vergangenheit zu einem Sehnsuchtsort umdeutet und den Osten als ein Bollwerk gegen den liberalen Westen verklärt. Westdeutschland erscheint dann als in der Erzählung als dekadent und verweichlicht, als migrantisch und von einer linksgrünen, woken Kulturelite gesteuert und der Osten dagegen als nationalbefreite Zone, als völkische Gemeinschaft, in der noch Recht und Ordnung herrschen. Und mit dieser Erzählung knüpft die AfD sehr geschickt an die Gefühlslage der Menschen in Ostdeutschland an. Und Volker Weiß veranschaulicht diese geschichtspolitische Strategie der AfD mit sehr vielen Zitaten und Beispielen. Und das Spannendste fand ich an dem Text vor allem die Erkenntnis, dass die Erzählung sehr stark der antiwestlichen Propaganda in Russland ähnelt. Ja, also ich fand den sehr lesenswert und gerade nach den Wahlerfolgen in Ostdeutschland kann ich da wirklich nur sehr zu empfehlen.
Super, danke. Und Steffen, hast du auch was mitgebracht?
Ja, wir haben nämlich noch einen zweiten Schwerpunkt und der ist wenig überraschend die USA. Und da ging es mir ganz ähnlich wie dir, Annebrit. Ich hätte am liebsten auch gleich mehrere Texte empfohlen. Ich gönne es mir jetzt mal noch wenigstens einen kurz anzudeuten. Das ist der Text von Carlotta Voss, die sich mit dem Denken von J.D. Vance, dem amerikanischen Vizepräsidenten, beschäftigt hat und sehr genau aufzeigt, wie er sich auf eine antiliberale oder beziehungsweise genauer gesagt eine postliberale Strömung bezieht, die in den USA gerade sehr stark ist und die der liberalen Demokratie den Kampf angesagt hat. Aber der Text, den ich eigentlich empfehlen möchte, ist der der beiden Friedensforscher Cornelius Friesendorf und Wolfgang Zellner. Und den Text finde ich besonders gelungen, weil der es schafft, so eine Schneise zu schlagen in das Dickicht der vielen außenpolitischen Ankündigungen und Schwenks von Donald Trump. Wir haben ja gerade einen Blick auf die Ukraine-Krise gesehen, dass da immer wieder Sachen in den Raum geworfen wurden, dass es dieses völlig eskalierte Treffen im Oval Office mit Zelensky gegeben hat. Und dann hieß es, die Waffenlieferungen werden gestoppt, dann wurden sie doch wieder eingesetzt. Und die beiden sortieren das sehr gut und zeigen, was die größeren strategischen Absichten der Trump-Regierung sind, nämlich der Versuch, Russland aus dem Bündnis mit China zu lösen und in eine antichinesische Front zu überführen. Und der Verlierer dieser vermutlich zum Scheitern verurteilten Strategie dürfte die Ukraine sein, sofern nicht Europa sich berappelt und die Ukraine noch mehr unterstützt als bisher. All diese Möglichkeiten und Szenarien, die spielen Friesendorf und Zellner sehr gut durch und nach der Lektüre des Textes hat man, glaube ich, einfach ein sehr viel klareres Bild dessen, was da auf dem Spiel steht, wie gefährlich das ist, aber auch welche Möglichkeiten es durchaus noch gibt. Insofern ist dieser Text meine klare Leseempfehlung aus dem Aprilheft.
Den habe ich noch nicht gelesen. Super spannend klingt das beides. Ja, ich möchte euch den Artikel von Annebrit ans Herz legen, die hier sitzt und die kürzlich in den USA war und im Aprilheft einen total interessanten Artikel geschrieben hat über die Abtreibungsgesetze in den USA. Annebrit, dein Artikel heißt Your Body, My Choice. Und du schilderst darin sehr beeindruckend, welche teils dramatischen Folgen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in den USA für die Frauen haben. Und ja, es wird auch sehr deutlich, dass für ungewollt Schwangere in den USA derzeit immer komplizierter und auch gefährlicher wird, wenn sie abtreiben wollen oder müssen. Ich finde deswegen den Artikel hochinteressant und auch aufrüttelnd, auch weil natürlich der Vergleich zu unserer Gesetzgebung naheliegt, wo ja die alte Regierung keine Reform mehr zustande gebracht hat. Also ihr sollt natürlich den Artikel selbst lesen, deswegen mache ich hier mal Schluss. Aber eine Frage hätte ich natürlich dann doch an die Autorin, an Annebrit. Du schreibst nämlich von einem hochinteressanten Konflikt, in den Donald Trump bei diesem Thema wahrscheinlich geraten wird oder auch schon drin ist. Nämlich, dass er einerseits Abtreibungen ablehnt und andererseits die künstliche Befruchtung wiederum fördern will.
Ja, das stimmt. Also Trump rühmt sich ja, das Ende des landesweiten Rechts auf Abtreibung herbeigeführt zu haben. Und unter seiner Präsidentschaft dürfte der Zugang zur Abtreibung auch deutlich eingeschränkt werden. Aber das Interessante ist ja, dass er trotzdem im Wahlkampf sich in der Abtreibungsfrage relativ gemäßigt gegeben hat. Also er hat offensichtlich auch erkannt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das Recht auf Abtreibung befürwortet und hat zum Beispiel versprochen, dass es mit ihm kein landesweites Abtreibungsverbot geben würde und dass die Entscheidung über diese Fragen bei den einzelnen Bundesstaaten bleiben soll. Und er hat aber eben auch versprochen, den Zugang zu künstlicher Befruchtung auszuweiten und sich dafür einzusetzen, dass Versicherungen zum Beispiel die hohen Kosten für diese Behandlung künftig übernehmen sollen. Dazu hat er auch Mitte Februar ein Dekret unterzeichnet, was allerdings weitgehend symbolisch ist. Aber er hat damit eben auch die Anti-Abtreibungsbewegung verärgert, die ihn ja eigentlich unterstützt. Denn diese ist zu großen Teilen der Ansicht, dass das menschliche Leben mit der Empfängnis beginnt und dass befruchtete Eizellen, Föten und Embryos eben gleiche Rechte und den gleichen Schutz genießen müssen wie alle Menschen. Und nach dieser Auffassung ist nicht nur jede Abtreibung wäre ein Mord, sondern aus diesem Grund lehnt diese Anti-Abtreibungsbewegung eben auch das Einfrieren und Zerstören von Embryos im Rahmen von künstlicher Befruchtung ab. Und kommt es eben innerhalb des republikanischen Lagers zum Konflikt zwischen diesen beiden Auffassungen. Und das könnte sich eben in Zukunft, also gerade weil die Anti-Abtreibungsbewegung noch großen Einfluss hat innerhalb der Republikaner, gerade auch in den Bundesstaaten, und auf der anderen Seite aber eben diese künstliche Befruchtung auch großen Zuspruch genießt, das könnte sich eben zu einem Konflikt ausweiten, der vielleicht möglicherweise sogar die Republikaner spalten könnte.
Ja. Hoffen wir das mal.
Ja. Gut. Dankeschön, Annebrit.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann geht's jetzt weiter mit den Interviews und wir drei hören uns gleich nochmal.
Bis gleich.
Bis gleich.
Die Klimakrise spielte bei der Bundestagswahl und auch danach zunächst fast keine Rolle. Als ob man den Klimawandel und die dadurch entstehenden Probleme einfach wegschweigen könnte. Dabei ist das Thema relevant wie nie. Die durchschnittliche globale Erwärmung erreichte bereits 2024 die kritische Marke von 1,5 Grad. Über die Folgen dieser Erderwärmung und über unsere spezielle Wahrnehmung der Klimakrise spreche ich jetzt mit Christian Stöcker. Er ist Psychologe, Wissenschaftsjournalist und Professor für digitale Kommunikation in Hamburg. Hallo Christian.
Hallo.
Ja, vor 3 Jahren war das Thema Klimawandel in der Gesellschaft noch total präsent. Es gab Demos, Diskussionen, es war ein wichtiges Thema im Koalitionsvertrag der Ampel. Und jetzt, bei der neuen GroKo, käme die Klimakrise fast gar nicht vor, hätten sich die Grünen nicht wenigstens bei den Verhandlungen um die Schuldenbremse für das Thema eingesetzt. Die Klimakrise ist bedrohlich wie nie. Wie kann es sein, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Randthema geworden ist?
Ich glaube, das hat einmal sicher was mit Überforderung zu tun. Also Polykrise ist ja als Stichwort im Moment in aller Munde. Und das ist ja jetzt nicht weniger schlimm geworden mit dem Amtsantritt von Donald Trump, sondern noch schlimmer. Ja, also plötzlich erscheint auch der Frieden in Europa nicht mehr als Selbstverständlichkeit und der Schutz durch die NATO und so weiter, alles steht in Frage. Und gleichzeitig erholt sich die Welt immer noch, erholt sich nicht von der Pandemie. Ja, also da haben die Leute sozusagen eine aktuelle Krise am eigenen Leib erfahren, die sie in diesem Moment akuter betrifft als die Klimakrise. Also das sind sicher Faktoren, dass die Leute einfach sozusagen krisenüberlastet sind und gar keine Bandbreite mehr frei haben, um auch noch auf diese größte aller Großkrisen ihre Aufmerksamkeit zu richten. Aber es hat auch viel mit medialer Berichterstattung oder dem Mangel an medialer Berichterstattung und mit Desinformation, Nebelkerzen von bestimmten politischen Akteuren zu tun. Also,
aber du schreibst ja auch von Agenda-Setting sogar. Also welche Verantwortung haben zum Beispiel die Medien, wenn du das jetzt so ansprichst?
Ja, ich glaube, dass die Medien in Deutschland vorübergehend mal auf dem Weg waren, dem Ausmaß der Bedrohung, dem wir da gegenüberstehen, irgendwie gerecht zu werden, aber eben nur vorübergehend. Und jetzt ist es wieder ganz weit nach hinten gerutscht. Man hat sich, das fand ich wirklich in den letzten Jahren ganz eklatant in Deutschland, weil die Union darauf eingestiegen ist, das Migrationsthema, dass das Thema der AfD ist, noch größer zu machen, als es dem Thema angemessen ist. Migration bedroht Deutschland überhaupt nicht, aber die Klimakrise tut es sehr wohl. Die Union hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren, maßgeblich die Union, aber natürlich auch ihr freundlich gesonnene Medienhäuser, dieses Thema Migration zu einem gigantischen Bedrohungsproblem aufzubauen. Und dadurch ist auch das Interesse am Thema Klima und Energie gesunken. Das kann man tatsächlich an den Zahlen auch sehen. Also es gab vor Anfang 2023 waren 44% der Leute der Meinung, Klima, Energie sind das wichtigste Thema. Und 2 Jahre später waren es dann nur noch 17%. 44 auf 17. Und in der gleichen Zeit macht das Thema Migration eine Blitzkarriere. Und es gilt plötzlich viel mehr Menschen als wichtigstes Thema von allen. Und das ist natürlich herbeigeredet. In der Zeit haben die Leute keine massenhaften negativen Erfahrungen mit Migration gemacht. Und so schlimm solche Taten wie die von Solingen, Aschaffenburg und so weiter auch sind, das reale Risiko, aufgrund von Migration ein Verbrechen zum Opfer zu fallen, ist in Deutschland nicht gestiegen. Ja, das ist einfach so.
Aber das Empfinden ist ein anderes.
Aber das Empfinden ist ein anderes. Und das Empfinden wird eben politisch und medial erzeugt. Und das tut die AfD strategisch schon seit 10 Jahren oder noch länger. Und unglücklicherweise hat die Union unter Friedrich Merz begonnen, dabei mitzumachen. Und das hat sicher eine Rolle gespielt. Und dann kam natürlich auch dazu, dass da war politisches Ungeschick dabei im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz, aber natürlich auch kampagnenartige mediale Beschallung zu diesem Themenkomplex und kampagnenartige Attacken gegen die Grünen, das muss man wirklich sagen. Also die Bild-Zeitung alleine hat in wenigen Monaten hunderte von Artikeln veröffentlicht, die alle von Robert Habeck handeln und nicht sehr schmeichelhaft sind in der Regel und massenweise Desinformationen Raum gegeben und so weiter. Also da gab es eine konzertierte Medienkampagne, die im Prinzip erfolgreich den Eindruck erweckt hat, Klimapolitik schadet euch. Ich glaube, da auf die Formel kann man es eigentlich reduzieren. Und die Grünen, weil sie Klimapolitik machen, sind eine Partei, die euch schaden. Und das hat eine Reaktanz erzeugt, die dazu führt, dass die Leute jetzt mit dem Thema Klimapolitik lieber gar nicht
auseinander. Und es hat ja Erfolg gehabt, ne?
Auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, also ich glaube schon, dass vielen Leuten tief drin durchaus bewusst ist, dass das alles nicht normal ist, was sich da gerade abspielt und dass die Sommer immer heißer werden. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr in Deutschland Extremwetterkatastrophen wie nie zuvor. Ja. Milliarden von Schäden bei diversen extremen, insbesondere Überschwemmungsereignissen. Das wird so einerseits ein bisschen eingepreist und auf der anderen Seite, glaube ich, den Leuten ist schon irgendwo unterschwellig klar, dass sich wirklich was verändert und das auch durchaus bedrohlich ist. Das ist nicht weg, ja. Das Gefühl.
Das können wir gleich nochmal zukommen. Ich würde jetzt nochmal auf diesen Populismus kommen. Der hat ja ganz viel mit dem Wahlkampf zu tun gehabt und mit dieser Wahl. Jetzt, wo die Wahl vorbei ist, auch das Grünen-Bashing kann ja jetzt quasi aufhören. Besteht denn eine Chance, dass das Thema wieder einen der Realität angemessenen Raum einnimmt? Immerhin gibt es jetzt 100 Milliarden Euro per Sondervermögen für den Klimaschutz.
Sagen wir mal so, was die Union angeht, bin ich da eher verhalten optimistisch. Einfach aufgrund der Akteure, die da am Start sind. Da sind eben einige, die sich in den letzten Jahren primär durch Klima- und insbesondere Energiedesinformation hervorgetan haben. Also namentlich Jens Spahn, ja, der also wirklich nachweislich absoluten Unsinn erzählt hat über, weiß ich nicht, wie man in Zukunft sein Haus heizen kann oder so. Auch Alexander Dobrindt hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, immer wieder die Behauptung, Deutschland sei angewiesen auf französischen Atomstrom, was einfach falsch ist. Ja, wir importieren französischen Atomstrom, wenn er billig ist, weil wir ihn gerne billig haben möchten. Aber wir können unseren Strombedarf jederzeit selbst decken. So ist das bei Märkten nun mal, dass man dann da kauft, wo man es am billigsten kriegen kann. Das ist in jedem anderen Bereich völlig unumstritten. Nur beim Strom ist es aus irgendwelchen Gründen ein Grund zur nationalen Verzweiflung. Also da sind Akteure am Werk, die ganze Zeit munter das Lied der fossilen Desinformation gesungen haben, um es ganz deutlich auszusprechen. Und die sind jetzt beteiligt an den Koalitionsverhandlungen. Thomas Bareis, ja, der ehemalige Staatssekretär im, ich glaube, Wirtschaftsministerium, ist jemand, der beste Verbindungen in den Ölstaat Aserbaidschan unterhält und jetzt mal eben hat fallen lassen, dass man doch wieder Nord Stream 2 eröffnen sollte und wieder Gas aus Russland importieren. Das ist immer noch ein verbrecherischer, terroristischer Staat ist, der völkerrechtswidrige Angriffskriege führt. Und abgesehen davon müssen wir aufhören, Gas zu verbrennen. Also da sind Akteure am Start, die wenig Hoffnung machen. Die SPD hat auch durchaus einige problematische Figuren im Bereich, insbesondere Energiepolitik. Aber sie ist auch immer noch die Partei von Hermann Scheer, dem Vater des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der schon leider viel zu früh verstorben ist. Aber es gibt durchaus ernstzunehmende Klimapolitikerinnen und Politiker in der SPD und das Allerwichtigste ist, auch die Union, selbst die Union, die immer noch, glaube ich, durchaus massiv dem Einfluss bestimmter fossiler Lobbys unterliegt, wird an der Tatsache nicht vorbeikommen, dass erneuerbare Energien und Elektrifizierung rein ökonomisch der sinnvollste Weg sind. Auch die Union wird früher oder später akzeptieren müssen, dass sie die deutsche Automobilindustrie ans Messer liefert, wenn sie weiterhin behauptet, dass irgendjemand nach 2035 noch neue Verbrennungsmotoren braucht. Ja, denn das ist einfach nicht der Fall. Ja, wir haben eine Marktveränderung im Augenblick, die es auf dem Planeten Erde in diesem Tempo noch nie gegeben hat. Erneuerbare Energien wachsen exponentiell, Speichertechnologie wächst exponentiell, Elektromobilität wächst exponentiell entgegen all dem, was man sich in Deutschland so erzählt. Der Verbrennungsmotor als Produkt schrumpft seit dem Jahr 2017, was seinen Marktanteil angeht. Also die Entwicklung geht ganz klar in eine Richtung, der sich auch Deutschland als Industrienation nicht verschließen kann.
Also im Grunde geht es ja nicht um Ökologie, sondern um Ökonomie, um die Wirtschaft, ganz knallhart. Es geht um neue Technologien, es geht um Innovationen und ob Deutschland da eigentlich auch mithalten kann.
Natürlich, also die Welt verändert sich gerade atemberaubend schnell in ausnahmsweise mal der richtigen Richtung, was das Thema Energie angeht. Und Deutschland kann entweder da jetzt gerade noch es schaffen, so in der Spitzengruppe dabei zu sein oder zu bleiben, oder es kann zurückfallen und dann zu einem fossilen Verbrennungsmotor Industriemuseum werden. Und
also viele Unternehmen haben sich ja schon längst eingestellt auf die Klimakrise, auf veränderte Produktionsbedingungen. Sind die teilweise in der Wirtschaft vielleicht schon viel weiter als in der Politik? Ist das eine Wahrnehmungsfrage?
Es gibt in Deutschland Wirtschaftsverbände, Arbeitgeberverband Gesamtmetall beispielsweise, der die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft maßgeblich finanziert, dass die machen knallharte Retro-Verbrennungspolitik, ja, und Verbrennungslobbyismus und erzählen weiterhin auch absoluten Blödsinn, was energiepolitische Fragen angeht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in Deutschland auch eine durchaus relevante, erstens Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaftsunternehmen haben alle verstanden, wohin die Reise geht. Ja, deswegen will auch kein deutsches Energieunternehmen neue Atomkraftwerke bauen, weil alle wissen, dass das ökonomisch absoluter Nonsens ist. Mein Lieblingsprotagonist für dieses Thema ist Joe Käser, ja, der Aufsichtsratschef von Siemens Energy, einem Unternehmen, das Bauteile für Atomkraftwerke herstellt, der sich bei Sandra Maischberger in einer Talkshow hinsetzt und sagt, es gibt auf der ganzen Welt kein Atomkraftwerk, das sich ökonomisch rechnet. Das ist ein ehrlicher Mann. Und die gleiche Antwort bekommt man aber halt von jedem, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Was Deutschland im Moment tun muss und auch, denke ich, tun wird, ist einfach, Robert Habeck sei Dank, muss man sagen, bauen wir im Moment Photovoltaik aus in einem viel höheren Tempo als ursprünglich angenommen. Windenergie immer noch nicht so schnell wie geplant, aber immer schneller, weil auch da die Genehmigungsprozesse jetzt wirklich schneller werden. Wir decken jetzt schon 60% unseres Strombedarfs erneuerbar. Wir können bis 80% erstmal mit dem bestehenden Stromsystem locker weitermachen. Danach müssen wir beginnen, die Lücken, die da entstehen, durch, wenn eben zu wenig Wind und zu wenig Sonne da sind, auf irgendwelchem anderen Weg zu schließen. Aber in diese Lücken stoßen jetzt eben gerade die exponentiell wachsenden Batteriespeicher. Und wir haben ja gigantische Mengen von Anschlussbegehren für Großspeicher, die ans Netz angeschlossen werden, um eben erneuerbaren Strom zwischenzuspeichern. Also das Stromsystem in Deutschland entwickelt sich ganz klar in eine ganz bestimmte Richtung. Und es wäre auch für eine unionsgeführte Regierung absolut aberwitzig, daran irgendwas ändern zu wollen. Und die Branchen, die an diesen Dingen verdienen, die sind auch Wirtschaft, um auf die Frage zurückzukommen. Und auch Weiland und Fiesmann, die in Zukunft Wärmepumpen verkaufen wollen und wissen, dass sie bald keine Gasheizungen mehr verkaufen werden, haben ein Interesse daran, dass diese Umstellung sinnvoll politisch flankiert wird und dass diese ständige Desinformation zum Thema Wärmepumpe aufhört. Also es gab da Vorfall vor ein paar Monaten, da war Jens Spahn beim Bundesverband Wärmepumpe und hat irgendwas erzählt über grünes Öl, mit dem man demnächst angeblich heizen wird. Und da sitzen Vertreter großer deutscher Unternehmen und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist ja klar. Also irgendwann muss man aufhören, sozusagen das Wahlvolk zu belügen, weil man sonst der heimischen Wirtschaft schadet. Bei der Automobilindustrie ist genau das Gleiche. Also die deutsche Automobilindustrie wird nicht überleben, wenn sie nicht in kürzester Zeit schafft, konkurrenzfähige Elektroautos auf den Markt zu bringen. Und da muss man auch sagen, also wenn man genau hinhört bei der Union, ist ja die Liebe zur Wärmepumpe beginnt gerade so langsam zart zu erblühen und die Liebe zum Elektroauto auch. Ja, letztes Jahr war man plötzlich ganz entsetzt, nachdem man dafür gesorgt hatte, dass kein Geld mehr für Elektroautoförderung da war, dass die Elektroautoförderung dann gestrichen wurde und dann gefordert, die Elektroautoförderung wieder einzuführen. Also ich glaube, die meisten in der Union haben schon verstanden, wohin die Reise geht und die deutsche Wirtschaft hat verstanden, überwiegend denke ich, wohin die Reise geht. Und jetzt muss man ja nicht mehr die ganze Zeit so tun, als ob die Ideen der Grünen an sich schlecht wären. Also gibt es eine gewisse Hoffnung, dass einfach aus reiner ökonomischer Rationalität heraus jetzt doch die richtigen Dinge getan werden.
Das ist aber schön positiv gesagt. Aber die Aufgabe, den Klimawandel aufzuhalten oder zu bremsen, die bleibt ja trotzdem enorm. Also da gibt es diese Kipppunkte, die dann unrevidierbare Folgen haben, wie zum Beispiel die Abschwächung des Golfstroms, von der kaum jemand spricht und die vielleicht eine extreme Kälte bei uns in Nordeuropa zur Folge haben wird. Also wen das näher interessiert, dem sei dein Artikel in den Blättern ganz doll ans Herz gelegt. Mich hat das aber zu der Frage jetzt doch nochmal gebracht, was ist eigentlich mit den Menschen, die angesichts solcher Meldungen einfach ja, verzweifeln oder einfach anfangen, das Thema zu ignorieren? Oft ja auch aus so einem Gefühl der Ohnmacht heraus. Du bist ja Psychologe und Klimaexperte. Was würdest du denen sagen? Gibt es da eine Strategie oder etwas, was du empfehlen kannst, was man diesem Klimawandel Frust entgegensetzen kann?
Du weißt ja, ich habe ein Buch namens Männer, die die Welt verbrennen, geschrieben, in dem das 8 Kapitel lang davon handelt, warum wir nichts tun. Nämlich, weil wir eine Industrie des Lügens und Leugnens und der Desinformation und der Nebelkerzen haben. Eine globale. Das 9. Kapitel handelt aber davon, dass diese globale Industrie gerade in Panik ist in Wirklichkeit. Aufgrund der Dinge, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also das Energiesystem der Welt wird sich in den nächsten Jahrzehnten so schnell wie noch nie zuvor, auch schneller als während der industriellen Revolution, in eine deutlich fossilärmere Richtung entwickeln. Das alleine ist schon Grund zur Hoffnung. Es gibt viel Grund, alles dafür zu tun, dass das schneller geht. Also ich glaube, das Wichtigste, was man sozusagen, was wir politisch alle gemeinsam wollen sollten im Augenblick, ist, dafür zu sorgen, dass die Absatzmärkte dieser Männer, die die Welt verbrennen, so schnell wie möglich kleiner werden. Und das tun wir, indem wir elektrifizieren und auf erneuerbare Energien umstellen. Also man kann sich auf beliebigen Ebenen dafür einsetzen, dass das passiert. Das machen die Deutschen übrigens auch im Moment schon. Also wir haben im letzten Jahr so einen gigantischen Boom an Balkonkraftwerken erlebt. Das hat niemand vorhergesehen. Das ist mittlerweile so, für unter 300 Euro kann man sich so ein Balkonkraftwerk plus Wechselrichter an die Fassade hängen. Das amortisiert sich ratzfatz, ja, und mittlerweile kann man auch für 1.500, 2.000 Euro, wenn man irgendwo bei einem Reseller guckt, sich eine 10 Kilowattstunden Batterie kaufen. Und wenn man auch einen findigen Elektriker findet, der das miteinander verbindet, dann kann man seine Stromkosten dramatisch senken. Also so erneuerbare Energien sind in Deutschland für den Privatgebrauch extrem populär. Und das zu machen, glaube ich, macht dir Freude, die Leute einerseits wirtschaftlich und andererseits haben sie auch das Gefühl, sozusagen in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, dieses Gefühl der Überforderung, dieses Gefühl der Ohnmacht, also ich glaube einerseits, es lohnt sich, sich politisch zu engagieren. Und zwar gerne auch in Parteien, die nicht die Grünen heißen. Wenn alle deutschen großen Parteien, die nicht rechtsradikal sind, beginnen würden, neue Energiepolitik und Klimaschutz als zentrale Anliegen zu betrachten, dann wäre in diesem Land schon extrem viel gewonnen. Das kann man mit persönlichem Engagement tun. Man kann auch an seinen Abgeordneten schreiben oder was auch immer. Ich finde auch eine gute Empfehlung, die ist nicht von mir, aber die halte ich für schlau, ist, sich tatsächlich, also wenn man dieses Ohnmachtsgefühl erlebt, sich privat zu engagieren in wirklich lokalen Projekten. Also ich gründe eine oder schließe mir einer Gruppierung an, die sagt, wir wollen auf unserer Grundschule jetzt Photovoltaik auf dem Dach haben. Oder wir wollen dieses Gelände renaturieren oder was auch immer. Also es gibt ganz viele, glaube ich, lokale Initiativen, in denen Leute sich zusammentun und Dinge tun, die in die richtige Richtung gehen. Damit hält man nicht die Klimakrise auf, aber man erzeugt ein Gefühl von gemeinschaftlicher Effektivität und das Gefühl, dass es genügend Leute gibt, die nicht irre und verblendet sind. Und ich glaube, es ist wirklich wert, der permanenten Desinformation, mit der wir im Moment immer noch ausgesetzt sind, auch im privaten Umfeld, also mit Verschwörungstheoretikern zu diskutieren, ist sinnlos. Aber wenn Onkel Dieter wieder erzählt, dass ein Diesel eigentlich besser fürs Klima ist als ein Elektroauto, dann kann man ihm entschlossen entgegentreten und sagen, nein, Onkel Dieter, die Studienlage ist völlig klar, ein Elektroauto ist besser fürs Klima als dein Diesel. Hier ist Studie 1, hier ist Studie 2, hier ist Studie 3. Nur um ein Beispiel zu nennen. Oder Wärmepumpendesinformation. Ja, natürlich funktionieren Wärmepumpen bei kalten Temperaturen. Ja, 60% der Haushalte in Norwegen heizen mit Wärmepumpen. Da wird es ja recht kühl im Winter bekanntlich. Oder erneuerbare Energien sind ein Irrweg. Naja, aber wir beschreiten jetzt als Industrienation 60% unseres Strombedarfs damit. Und unser Stromnetz ist keineswegs instabil geworden dadurch, sondern wir haben das stabilste Stromnetz in Deutschland seit Jahrzehnten. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man, wenn man selber weiß, wie die Dinge wirklich liegen, man unter Umständen auch im privaten oder im beruflichen Umfeld mal mit positiven Nachrichten, das finde ich ganz wichtig, denn davon gibt es ganz viele, darauf hinweisen kann, dass die Dinge ganz anders laufen, als viele Leute glauben.
Also Informationen finde ich auch extrem wichtig in dem Zusammenhang, vor allem wenn man dann ja auch feststellt, dass man gar nicht alleine als Individuum die Verantwortung für die Lösung der Klimafrage trägt.
Auch die Individualisierung der Verantwortung, das ist hergestellt zum Teil von den Lobbyorganisationen der fossilen Industrien. Ich sage mal, mein Lieblingsbeispiel ist immer der erste CO2-Rechner, den man sich, wo man im Internet seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen konnte, wer hatte ins Netz gestellt? BP. Also die Ölkonzerne arbeiten hart daran, das Gefühl zu erzeugen, du bist schuld. Und du musst etwas tun und damit dieses Gefühl zu erzeugen, ich mache lieber gar nichts, weil sonst muss ich mich selber einschränken. Und dem kann man sich entziehen, indem man sich selber engagiert und indem man sich vor Augen führt, was alles gut läuft. Ich sage mal zum Abschluss noch, meine absolute Lieblingszahl im Augenblick ist, Hörer können einmal schätzen, wie viel Prozent der im Jahr 2023 zugebauten Stromerzeugungskapazität weltweit, rund um den Globus, neue Kapazität zur Erzeugung von Strom, war erneuerbar. Wie viel Prozent? Richtige Antwort ist 86%. 86% aller neu zugebauten Kapazität im Jahr 2023 weltweit war erneuerbar. 2022 waren es 80%. Der ganze Rest, die vermeintliche Renaissance der Atomkraft und die angeblich so vielen Kohlekraftwerke, die da gebaut werden und so weiter, sind die restlichen 14%. Es liegt alles daran, dass das jetzt die billigste Methode ist, sich mit Energie zu versorgen. Und die Tatsache, dass die Leute das nicht wissen, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor bei diesem Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn man sagt, Moment mal, ich stehe auf der Seite der Gewinner und wir lassen uns im Moment von den Verlierern ständig einreden, dass es sowieso keine Chancen gibt, obwohl die selber schon genau wissen, dass sie gerade dabei sind zu verlieren. Dieses Mindset zu ändern, ist, glaube ich, ein ganz zentraler und wichtiger Punkt.
Herzlichen Dank, Christian Stöcker, Professor an der HAW in Hamburg, Buchautor und Psychologe.
Danke dir.
Eine ganz besondere Insel rückt seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump in den Fokus. Es geht um Grönland, die größte Insel der Welt. Grönland misst mehr als 2 Millionen Quadratkilometer, wobei 80% davon dauerhaft von Eis bedeckt sind. Nur 56.000 Menschen leben in Grönland. Und wie diese es finden, dass der US-Präsident sich ihr Land aneignen will, darüber spreche ich jetzt mit dem Skandinavien-Experten Ebbe Folkvardsen. Er lebt in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, und unterrichtet dort an der Universität Kulturgeschichte. Hallo Ebbe nach Nuuk.
Hallo.
Ja, toll, dass das klappt. Die Internetverbindung ist stabil. Bin gespannt davon zu hören, wie es in Grönland gerade so geht. Denn Donald Trump hat schon in seiner letzten Amtszeit ja angekündigt, Grönland übernehmen zu wollen. Notfalls mit wirtschaftlichem oder militärischem Druck. Und nun scheint es ihm ernst. In diesen Tagen reist eine amerikanische Delegation nach Grönland, der sich jetzt auch der US-Vizepräsident J.D. Vance angeschlossen hat. Erst sollte nur seine Frau kommen, wegen eines Schlittenhunderennens. Eine offizielle Einladung gab es da nicht. Wie reagieren die Grönländer darauf?
Ja, also seitdem diese Nachricht bekannt wurde, ist die Nervosität hier doch deutlich gestiegen und die Empörung auch. Also die Ablehnung seitens der grönländischen Politik ist auch nochmal in der Rhetorik deutlicher geworden. Der noch amtierende Ministerpräsident hat jetzt heute auch nochmal an die internationale Gemeinschaft appelliert, dass man sich klar von diesem Ansinnen distanzieren möge und Grönland unterstützen möge. Und man muss sich das ja so vorstellen, hier 2 Kilometer von meiner Wohnung entfernt sind gestern mehr oder weniger unangekündigt 2 amerikanische Militärflugzeuge gelandet. Die haben zwar nur ein paar Beamte und Secret Service Leute an Bord gehabt, sowie 4 gepanzerte Limousinen, aber immerhin, das Ganze war nicht vorbereitet, offenbar. Es hat niemand in Grönland oder in Dänemark eine Einladung ausgesprochen. Insofern ist das schon als ein unfreundlicher Akt wahrgenommen worden.
Aber Demonstrationen gibt es jetzt gerade keine?
Naja, es hatte eine sehr große Demonstration gegeben am vergangenen Wochenende, wo eine relativ verlässliche Schätzung ist, dass es in Nuuk über 3.000 Menschen waren, in einer Stadt von 20.000 Einwohnern, die sich eben klar gegen diese ja unfreundliche Art ja der Ansprüche auf das grönländische Gebiet ausgesprochen hat. Und das war, kann man denke ich sagen, die größte Demonstration in der Geschichte des Landes, dass man gegen eine ja fremde Macht sozusagen demonstrieren musste. Das hat es meines Wissens in der Geschichte des Landes so noch nicht gegeben. Und am Tag zuvor hatten sich ja auch alle 5 Parteivorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien in einer gemeinsamen Erklärung geeinigt, ja, dass diese Töne aus Washington zu verurteilen sind.
Donald Trump behauptet ja, Amerika benötige Grönland aus nationalen und internationalen Sicherheitsgründen. Die USA haben ja bereits in Grönland, in Thule, eine große Militärbasis. Aber worum geht es ihm eigentlich?
Ja, ich denke, es geht um dreierlei. Sicherheit ist der eine Punkt. Da ist die Thule-Basis oder die Pituffik Space Base, wie sie heute heißt, ein ganz entscheidendes Element. Also das dient ja der Raketenüberwachung sozusagen. Wenn man eine Linie von Moskau nach Washington zeichnet, geht die direkt durch Nordgrönland hindurch. Insofern ist das schon einleuchtend. Der zweite Punkt sind die Bodenschätze, die Grönland in großem Umfang hat. Gold, Silber, aber vor allem auch die für die Elektronikindustrie so wichtigen seltenen Erden, also gerade für die Energiewende sind die ja ganz besonders von Bedeutung. Und da hat Grönland nach China, das im Moment quasi noch das Monopol hat, das zweitgrößte Reservoir auf der Welt. Und durch den Klimawandel, den Donald Trump ironischerweise ja indirekt anerkennt durch sein Interesse, werden diese Bodenschätze auch immer leichter zugänglich. Insofern ist das sicherlich neben der Sicherheitspolitik das Hauptinteresse, der Zugang zu diesen Bodenschätzen. Und das Dritte ist, auch durch den Klimawandel begünstigt, öffnen sich im Nordatlantik und in den arktischen Gewässern ja auch neue Schiffshandelswege, zum Beispiel die Nordwestpassage. Das ist die Route, die nördlich um Kanada herumführt. Und das würde den Seeweg zwischen Asien und Europa erheblich verkürzen. Und von Grönland aus, Kanada natürlich auch, kann man diese Seewege überwachen. Und das ist auch von ganz entscheidender Bedeutung. Also diese drei Punkte leuchten total ein aus Sicht der Amerikaner. Nur die Art und Weise, wie man versucht, eben an diese Güter sozusagen heranzukommen, die ist viel weniger einleuchtend. Denn den Amerikanern stehen ja schon heute weitgehende Möglichkeiten auch der militärischen Präsenz in Grönland zu und offen, dass man jetzt versucht, durch Drohung der Annektierung auf Grönland einzuwirken. Das hat ja eher kontraproduktive Effekte, denn so erreicht man natürlich nicht die grönländische Bevölkerung für eine engere Zusammenarbeit mit Washington, wofür die Bevölkerung hier ansonsten sicherlich offen wäre.
In Grönland wurde gerade ein neues Parlament gewählt. Wie sehr hat denn diese Ankündigung Trumps, Grönland zu annektieren, sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt oder das Wahlergebnis beeinflusst?
Ja, das wurde im Vorfeld immer spekuliert. Die Frage dabei ist, für welche Partei hätte man stimmen sollen, wenn man sich für eine Annektierung durch Donald Trump ausspricht? So eine Partei gibt es in Grönland nicht. Insofern ging es bei der konkreten Wahl zwischen den Parteien denn doch um andere Themen. Das Ergebnis war ja sehr überraschend. Zum ersten Mal in der Geschichte Grönlands gibt es einen Wahlgewinner, der nicht dem Mitte-Links-Spektrum angehört, sondern ziemlich ja, in der Mitte steht. Das ist die liberale Partei von Jens Fredrik Nielsen, die jetzt bei 30% liegt und vorher bei etwa 10% lag. Und das ist doch vermutlich auf zweierlei zurückzuführen. Das erste ist, dass er für eine Reform des Wirtschaftssystems steht. Dazu muss man wissen, dass Grönland ja auch aus dem kolonialen Erbe heraus immer noch staatliche Großkonzerne hat, die hier weitgehend über Monopole verfügen in der Infrastruktur, im Reedereiwesen. Ja, und da gibt es einen großen Fischereikonzern und die Fluglinie und so weiter. Also diese ganz großen Versorgungsunternehmen, das sind quasi staatliche Monopolisten. Und da gibt es Kritik daran, dass die Politik viel zu lange diese großen Unternehmen bevorzugt hat und das kleinen Unternehmensgründern, also Privatunternehmertum, schwer gemacht hat. Und da hat es offenbar jetzt eine Stimmung gegeben, dass das geändert werden muss, auch im Hinblick darauf, dass Grönland ja eines Tages selbstständig werden will und auf eigenen Füßen stehen muss. Und da komme ich dann gleich zum zweiten Punkt. Unter Jens Fredrik Nielsens Führung hat sich die Demokratische Partei von einer Partei gewandelt, die für die Fortsetzung der Union mit Dänemark sich ausgesprochen hatte, hin zu einer Partei, die nun auch die Unabhängigkeit befürwortet und vor allem eine Partei, der es auch wichtig ist, dass Übergriffe und Politiken der Vergangenheit aufgearbeitet wird, also auch mit Begriffen wie einer mentalen Dekolonisierung nicht fremdelt. Und diese Kombination, glaube ich, war ausschlaggebend, denn gerade jüngeren Wählern sind diese Themen auch sehr wichtig. Nun hatten sie zum ersten Mal offenbar die Gelegenheit, eine Partei zu wählen, die auf Dekolonisierung, Unabhängigkeit etc. Wert legt, aber gleichzeitig für ökonomische Reformen steht.
Also das Thema Unabhängigkeit scheint ja dann in Grönland aktuell wie nie. Vielleicht hat ja Trumps Übernahmeankündigung das auch nochmal verstärkt. Aber in erster Linie geht es ja darum, dass sich eines Tages endgültig von Dänemark zu lösen. Bis 1953 war Grönland ja dänische Kolonie. Seit 2009 erst ist es selbstverwaltet. Welche Optionen gibt es denn da aktuell?
Also das Thema Unabhängigkeit ist schon seit sehr langem aktuell. Und immer wenn es eine Wahl gibt, heißt es, Unabhängigkeit wäre das wahlentscheidende Thema, ist es dann letztendlich nie. Weiterhin sind sich die grönländischen Parteien grundsätzlich darüber einig, dass sie mehr Unabhängigkeit von Dänemark sich wünschen. Es geht also eher um die Geschwindigkeit dieses Prozesses und das Wie und nicht so sehr um das Ob. Und seit 2009 gibt es ein Selbstverwaltungsgesetz, wo Dänemark quasi die Grönländer als eigenständiges Volk im Sinne des Völkerrechts anerkennt und eben auch anerkennt, sich einer Unabhängigkeitserklärung nicht in den Weg zu stellen. Also theoretisch könnte Grönland den radikalen Schritt gehen und sich unabhängig erklären, ohne Dänemarks Zustimmung. Das ist sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es den geregelten Weg. Das wäre ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen würde. Aber dieser Schritt ist tatsächlich vom grönländischen Parlament im letzten Jahr vorbereitet worden. Und was denn am Ende dabei rauskommt, kann ja alles Mögliche sein. Es kann eine reformierte Form der jetzigen Zusammenarbeit sein, im kleinsten Fall und im größten Fall vielleicht sogar eine Union unabhängiger Staaten in einem freien Bund, einer freien Assoziierung. Aber was die ganze Diskussion um Donald Trump auch gezeigt hat, ist, oder was vielleicht ein unerwarteter Nebeneffekt ist, und das ist schon seit 2009 der Fall, als er zum ersten Mal Ambitionen äußerte, sich Grönland einverleiben zu wollen, ist, dass Grönlands großen geopolitischen Wert unterstrichen hat und es auch in Dänemark ja erstmals so richtig angekommen ist. Also da hatte man lange Zeit so liebgewonnene nationale Erzählungen von wegen, man habe den Grönländern stets nur geholfen und sei gar keine richtige Kolonialmacht gewesen und so weiter. Und Kritik seitens der Grönländer und Forderungen seitens der Grönländer wurden immer als ein Zeichen von Undankbarkeit ausgelegt. Und damit, dass Trump damals 2009 erstmals gezeigt hat, dass das, was Dänemark jährlich an Grönland bezahlt, in Wirklichkeit der Marktwert ist, dessen, was andere Länder auch bereit wären zu zahlen, musste sich Dänemark allmählich, und das ist sehr schwer, von diesen Narrativen verabschieden. Und seither kommt man Grönland auf eine nicht gekannte Weise entgegen, sodass inzwischen sich auch Modelle vorstellen lassen, also die weit über das hinausgehen, was man sich vorher vorstellen konnte. Also wirklich eine Form von zwei unabhängigen Staaten mit doppelter Staatsbürgerschaft oder so etwas, was Grönland immer schon favorisiert hat, aber was von Dänemark stets als völlig unrealistisch abgewiesen wurde.
Das hast du ja auch in deinem Artikel sehr schön geschrieben, dass Grönland im Grunde durch diesen Trumpschen Vorstoß auch zumindest in der Verhandlungsposition jetzt besser dasteht. Aber für Dänemark, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ist das ja auch eine Umstellung. Wäre Dänemark eigentlich gezwungen oder wäre es überhaupt bereit, Grönland im Ernstfall auch militärisch zu verteidigen, wenn Trump jetzt ernst macht und da aufmarschiert? Wird das Verhältnis zu Grönland da ganz neu betrachtet?
Ich bin seit gestern auch relativ ratlos und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Wir stehen irgendwie einer neuen Weltenordnung gegenüber, wo die Regeln der Vergangenheit nicht mehr gelten. Insofern, also Dänemark ist ein NATO-Alliierter, ein sehr enger NATO-Alliierter der USA und damit gehört Grönland indirekt ja auch zur NATO, obwohl es keine eigenen Streitkräfte hat. Also dass ein großes NATO-Land einem kleineren sein Territorium streitig macht, das ist einfach ein Präzedenzfall. Das hat es noch nicht gegeben. Natürlich ist Dänemark nicht in der Lage, Grönland gegen eine militärische Aggression der Amerikaner zu verteidigen, aber so weit würde es vermutlich ja gar nicht kommen. Ich denke mal, wenn es der Diplomatie nicht gelingt, eine Lösung zu finden, und es spricht ja auch aus amerikanischer Sicht vieles dafür, denn welche Vorteile hätten die Amerikaner daran, Grönland zu besitzen, außer den Vorteil, dass man in die Geschichte eingeht als der erste Präsident seit 120 Jahren oder so, der das Territorium der USA vergrößert hat. Ja, also alle anderen Vorteile, die Grönland bringen könnte, könnten die Amerikaner ja auch auf anderem Wege erreichen. Und zwar auf eine Weise, die sowohl für die USA als auch für Grönland und vielleicht sogar für Dänemark von Vorteil wären. Militärisch sind ja bereits jetzt Kooperationen im größtdenkbarsten Umfang möglich und die Grönländer wünschen sich ja eine Diversifizierung ihrer ökonomischen Abhängigkeiten, um eben aus dieser ungesunden, einseitigen Abhängigkeit von Dänemark herauszukommen, also auch im Bereich der Bodenschätze, des Bergbaus, der Fischerei, wünscht man sich amerikanisches oder insgesamt ausländisches Investment. Also es ist schwer nachzuvollziehen, was eigentlich die Trump-Administration davon abhält, den Weg des Dialogs und der Kooperation zu gehen. Bloß irgendwie scheint seine Diplomatie gerade seiner eigentlich wirtschaftspolitischen Ideologie und Wege zu stehen.
Oder diese Drohgebärden sind eine Einleitung zur Verhandlung. Das gibt's ja auch. Ja, ich würde jetzt gegen Ende gerne nochmal das Thema aufwerfen, was das eigentlich mit Dänemark macht. Also Donald Trumps Vorstoß hat ja im Grunde auch die Rolle Dänemarks nochmal in Frage gestellt und letztlich ja auch die Diskussionen um die Rolle Dänemarks als Kolonialmacht beflügelt. Jetzt war ja Donald Trump Jr., der Sohn von Trump, kürzlich auch in Grönland. Und als er zurückkam, hat er berichtet, die Dänen seien Rassisten und würden die Grönländer schlecht behandeln.
Ja, das ist natürlich eine Strategie, die zeigt, dass die Amerikaner gut vorbereitet sind. Sie wissen genau, welche Diskussionen sie ausnutzen können. Und in diesem Fall, so absurd wie es klingt, machen sie sich die ja berechtigte und völlig legitime Debatte um die Notwendigkeit einer Dekolonisierung und einer Aufarbeitung von staatlichen Übergriffen, also Zwangssterilisierungen und Zwangsadoptionen und all diese assimilationspolitischen Maßnahmen, die es da in den 60er und 70er Jahren gegeben hat, das machen sie sich sozusagen zunutze, um dazustehen als diejenigen, die die Grönländer vor dem kolonialistischen und rassistischen Dänen retten. Aber das ist natürlich wirklich ein Gedankenspagat und das kaufen hier wirklich die wenigsten, einige vielleicht schon, aber die Mehrheit der Menschen ist schon informiert auch über die Minderheitenpolitik von Donald Trump, wie er mit ethnischen Minderheiten, mit Frauen, ja Minderheiten im Bereich der sexuellen Orientierung umgeht. Und die Leute in Grönland kennen natürlich auch die Kolonialgeschichte der USA, sprich die Geschichte der indigenen Nordamerikanerinnen und der Inuit und Inuit in Alaska. Und da weiß man ja natürlich, dass da den Amerikanern kein Ruhm zukommt. Insofern, diese Geschichte, die nutzt vielleicht Donald Trump dazu, bei seinen Anhängern in den USA den Eindruck zu erwecken, dass die Grönländer so eine Annektierung wünschen. Weil unter seinen Anhängern hat er auch keine Mehrheit für so ein Vorhaben. Aber hier in Grönland verfängt es doch bei den wenigsten.
Schon verständlich, dass die Grönländer die Aufarbeitung da lieber selbst in die Hand nehmen.
Naja, nun muss sich erstmal eine neue Regierung bilden, aber ich bin mir sicher, dass die Frage der Aufarbeitung der Geschichte im dänisch-grönländischen Verhältnis eine immer noch größer werdende Rolle spielen wird. Vielleicht kommen wir auch tatsächlich dahin, nochmal eine richtige Wahrheits- und Versöhnungskommission zu haben. Und auch wenn diese Prozesse und diese Entwicklung nicht linear sind, ist doch seit 4 oder 5 Jahren ein stetiger Prozess dahingehend zu beobachten, dass Dänemark grönländischen Forderungen immer mehr entgegenkommt. Und im Grunde genommen wäre das ja eine wirklich wünschenswerte Entwicklung, wenn vielleicht sogar diese diplomatische Krise letztendlich dazu führt, dass Dänemark und Grönland zu einem derart gleichberechtigten Miteinander finden, was man sich bislang gar nicht hat vorstellen können, aber was die Union oder irgendeine neu geartete Form der Zusammenarbeit für die Zukunft absichert.
Das war Ebbe Folkvardsen in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland. Ebbe ist leider sehr erkältet. Wir wünschen dir gute Besserung hier von Berlin aus.
Ich habe mich auf dieser blöden Demonstration erkältet.
Herzlichen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast für uns.
Ich bedanke mich auch und freue mich, dass es einigermaßen geklappt hat mit der Stimme.
Im Sudan, einem der größten Länder Afrikas, tobt seit 2 Jahren ein verheerender Krieg. Zehntausende Menschen wurden schon getötet. Fast 13 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und die Hälfte der Bevölkerung ist vom Hunger bedroht. Trotzdem liest und hört man relativ wenig über diesen Konflikt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Saskia Jaschek hier zu Gast in der Podcast-Redaktion ist. Sie schreibt eine Doktorarbeit über die Widerstandsbewegung im Sudan. Hallo Saskia, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, im April 2023 ging das los, dieser blutige Machtkampf. Und zwar tobt er zwischen der sudanesischen Armee von Abdel Fattah al-Burhan, genannt SAF, also diese Armee, und der Miliz RSF, seines früheren Stellvertreters Mohamed Dagalo, genannt Hemeti. Worum geht's da eigentlich?
Also im Grunde genommen geht es in diesem Krieg um den eigenen Machterhalt jeder der beiden Parteien und um starke wirtschaftliche Interessen. Um das ein bisschen genauer zu verstehen, müssen wir eigentlich schon 2019 anfangen. Damals hat die sudanesische sogenannte Dezemberrevolution stattgefunden. Das war eine Revolution von ZivilistInnen gegen die damalige Militärdiktatur al-Bashirs, der über 30 Jahre lang den Sudan regiert hatte. Er kam selber von der SAF, er war General bei der SAF und er wurde durch diese Revolution dann quasi vom Thron gestoßen.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, Omar al-Bashir, der war ja nicht nur 30 Jahre lang Diktator. Es lief ja auch ein Haftbefehl gegen ihn wegen Völkermords vom Internationalen Strafgerichtshof. Der wurde nie vollstreckt, aber immerhin saß er im Sudan im Gefängnis. Und wie ging es dann weiter? Also man wollte ja eine Demokratie und freie Wahlen vorbereiten.
Dazu kam es nicht. Weil dann im Oktober 2021 die SAF, also das Militär, gemeinsam noch mit der RSF, mit Hemeti geputscht haben gegen diese Übergangsregierung, um somit diesen vollständigen Transfer zu verhindern.
Das heißt, die Armee hat sich mit Milizen zusammengetan, um diesen zivilen Prozess zu unterbinden.
Genau. In der Folge, es gab sehr starken Widerstand auch aus der Zivilbevölkerung wiederholt gegen diesen Putsch. Das hat dazu geführt, dass auch über ein Jahr später eigentlich keine richtige funktionelle Regierung zustande kam. Aber was in Folge auch passiert ist, ist, dass dieser Machtstreit, dieser interne Machtstreit zwischen al-Burhan und Hemeti immer größer geworden ist. Also sowohl SAF als auch RSF haben in jeweils sehr großen Industriekomplex. Beide haben sehr viele verschiedene Firmen. Also das Militär kontrolliert weite Teile der Landwirtschaft. Sie haben eigene Banken, sehr viele andere Firmen, auch Gold. Im Goldhandel sind sie, aber bei der RSF ist das ähnlich. Also RSF hat vor allem große Viehzuchtgewerbe, aber ganz besonders auch Goldminen. Und beide brauchen eigentlich diese politische Macht, um ihre wirtschaftliche Macht aufrechtzuerhalten.
Es ist auch gar nicht daran zu denken, dass die sich einigen, weil es wirklich um Entweder-Oder geht.
Genau, also eine Einigung ist schwer vorstellbar, jetzt nach den letzten Ereignissen. Also es gibt ja seit dem Putsch ist die Regierung al-Burhan, also die der SAF, die international anerkannte de facto Regierung. Und jetzt hat sich vor kurzem im Februar in Nairobi im Exil eine zweite sudanesische Regierung gegründet, um Hemeti und die RSF. Jetzt haben wir also auch zwei rivalisierende Regierungen. Und dann kam es ja gerade genau Anfang dieser Woche noch zu starken weiteren militärischen Auseinandersetzungen, die dazu geführt haben, dass die SAF die Hauptstadt Khartoum weitestgehend, nicht komplett, aber weitestgehend wieder eingenommen haben, vor allem den Präsidentschaftspalast.
Was ja auch eine symbolische Bedeutung dann hat, wenn da der Präsidentschaftspalast wieder erobert wird.
Genau, und dadurch haben wir jetzt eigentlich diese Situation, dass die RSF, die weiterhin noch Teile in Darfur, das ist im Westen Sudans, wo auch die RSF ihren Ursprung hat und auch Hemeti selber herkommt, sie da eigentlich ihren Stronghold haben. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich eine Situation, in der es denkbar ist und sein könnte, dass es zu einer Einigung insofern kommt, ist, dass das Land gespalten wird und eben ein Teil des Landes in Zukunft kontrolliert wird von dem Militär und die andere Hälfte von der RSF.
Ich würde gerne nochmal zu diesen Interessen kommen, die du gerade angesprochen hast. Denn du schreibst das ja auch relativ deutlich, der Krieg hätte nicht so lange gedauert und hätte auch nicht so brutal geführt werden können, wenn die beiden Parteien nicht Unterstützung von außen gehabt hätten. Wer waren da die Hauptunterstützer?
Da sind sehr viele verschiedene Parteien mit.
Dass es einfach wäre, habe ich auch nie behauptet.
Ja, also als wichtigste eigentlich zu nennen ist, vor allem auf Seiten der RSF sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die profitieren nämlich maßgeblich vom Goldhandel. Sudan ist ein wirklich sehr goldreichhaltiges Land. Und das Goldgeschäft, der Goldhandel boomt im Sudan seit Kriegsbeginn. Und die Emirate Sie kriegen das Gold exportiert. Im Gegenzug dazu senden sie Waffen, Munition, aber leisten auch medizinische Hilfe.
Warum haben die jetzt genau sich dann diese RSF-Miliz, diese Einheiten ausgesucht?
Also weil eben die RSF den Goldhandel zum großen Teil kontrolliert. Also Himeti persönlich besitzt auch einige. Also es gibt auch noch mehr, es gibt auch Viehzucht. Also insgesamt der Nahe Osten ist, viele Länder davon sind abhängig von der Viehzucht, die im Sudan stattfindet. Und das Vieh wird dann exportiert und dort weiterverarbeitet. Und insbesondere die Golfstaaten und die Vereinigten Arabischen Emirate sind abhängig auch davon. Das heißt, es ist auch irgendwas Essentielles, was da für sie drin ist. Diese Verbindung allerdings, die zwischen RSF und den Emiraten besteht, die liegt schon weiter zurück. Und zwar hat schon vor über 10 Jahren die RSF für die Emirate im Jemenkrieg zum Beispiel gekämpft. Damals waren es einige tausende Söldner, die von der RSF kamen, die für die Emirate gekämpft haben. Und dadurch kam diese Beziehung zwischen Abu Dhabi und Himeti eigentlich schon sehr intensiv zustande.
Und wer ist die wichtigste Partei, die dann die SAF, also die Armee, unterstützt?
Die Unterstützer bei der SAF sind mehrere. Also wir haben zum einen natürlich Ägypten, Nachbarland, was traditionell das ägyptische Militär, da haben wir auch eine Militärdiktatur, schon immer Verbindung hat auch zum sudanesischen Militär. Es gibt aber auch den Iran. Russland hat auch gute Verbindungen. Wobei Russland zweigleisig fährt. Russland liefert sowohl Waffen an die RSF als auch an die SAF und betreibt auch mit beiden Handel. Da geht es natürlich dann auch wieder gibt es ja auch wieder verschiedene Söldnergruppen, die quasi als Proxys da aktiv sind.
Aber wieso der Iran?
Also der Iran liefert auch Waffen und unterstützt die SAF. Was eine wichtige Sache ist bei dem Militär, ist, dass das Militär starke Verbindungen zu Sudans islamistischer Bewegung hat. Und das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Al-Bashir ist an die Macht gekommen, eigentlich mit Hilfe der islamistischen Bewegung. Und die ist wirklich stark verwurzelt im Sudan. Und diese Bewegung hat dann auch in einige andere Länder gute Beziehungen. Sie haben auch gute Beziehungen zu internationalen Terrorgruppen. Deswegen stand Sudan ja auch sehr lange auf der Terrorliste der USA, bis jetzt eben nach der Revolution. Und diese Bewegung ist jetzt im Krieg sehr erstarkt erneut. Zum einen, weil eben auch Islamisten aus dem Gefängnis befreit werden konnten, unter anderem Al-Bashir. Dann aber auch, weil sie eben diese Kontakte in verschiedene Sektoren des Sicherheitssystems im Sudan haben und in die verschiedenen nationalen Einheiten. Aber eben auch sehr starke Verbindungen zur SAF. Und weil die SAF auch, also wenn wir jetzt reden davon, dass die Armee kämpft, dann müssen wir wissen, dass das ist nicht nur eine Einheit, sondern die SAF selber kooperiert mit unzähligen Milizen. Also die haben ihre eigenen Milizen, dann gibt es jetzt zum Beispiel auch einige islamistische Milizen, die sie rekrutieren oder mit denen sie zusammenarbeiten.
Das heißt, wenn man dann sagt, ja, die Armee, das ist noch ein Teil der alten Übergangsregierung, die noch im Amt ist, das ist nur der oberflächliche Blick. Wenn man näher hinschaut, sieht man, dass da lauter Milizen dabei sind und dass da Islamisten dabei sind.
Genau, sowohl, also die RSF ist ja auch eine paramilitärische Einheit und die allerdings auch mit ganz vielen verschiedenen Milizen zusammenarbeiten. Und dann gibt es auch noch unzählige Rebellengruppen, die auch oft bewaffnet sind, die auch mit einer der jeweiligen Seiten zusammenarbeiten.
Okay.
Also wir können eigentlich dieses Narrativ von, es gibt zwei Generäle und die kämpfen gegeneinander, ist eigentlich sehr stark vereinfacht. Wenn wir einen genauen Blick darauf werfen, dann ist diese Konfliktlandschaft, mit der wir es da zu tun haben, sehr divers.
Was die Sache natürlich viel schwieriger macht, auch um da irgendwie was zu lösen. Also der Sudan ist ja ein riesiges Land. Also vor der Abspaltung des Südsudan 2011 war es sogar das größte Land in Afrika. Aber es ist eben auch wahnsinnig heterogen. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Ethnien, Volksgruppen. Es gibt mehrere Sprachen, mehrere Religionen. Und im Grunde ist der Sudan seit 1956, als er unabhängig wurde, seitdem ist er eigentlich ein Symbol für Unruhen, auch für ethnische Massaker und leider auch für Genozid. Gibt es da überhaupt noch den Wunsch, zusammenzuleben?
Ja. Auf jeden Fall. Also man muss zwei Sachen sich wirklich immer bewusst machen, wenn man über den Sudan spricht. Und das eine ist, dass diese Konflikte, die wir haben, die das Land schon seit vielen Jahrzehnten einholen und der auch jetzt wieder da ist, diese, besonders wenn sie ethnisch-religiöser Natur sind, die liegen eigentlich in der ehemaligen Kolonialherrschaft begründet. Also diese Teile- und Herrsche-Strategie, die wurde angewendet und es wurde damit ein starkes Zentrum, wirtschaftliches und politisches Zentrum in der Hauptstadt Khartoum geschaffen, das kontrolliert, wo es auch eine Elite gab, die geschaffen wurde, die über andere Menschen des Landes regiert.
Und das war die arabische Elite sozusagen.
Genau, das kommt dann im nächsten Schritt. Und dann gab es die, also wir haben Khartoum, das ist das Zentrum. Und dann werden die weiteren Teile, besonders ländliche Regionen, da wo eigentlich zum Beispiel der Abbau stattfindet, wo die Minen sind, wo die Viehzucht stattfindet etc., diese Menschen wurden randständig gemacht, die wurden marginalisiert. Gleichzeitig wurde das komplette Staatssystem stark militarisiert. Also wir haben es ja eben schon gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Einheiten. Es gibt nicht nur eine Armee, es gibt verschiedene Milizen und so weiter, sogar im Bereich der Polizei. Und das hat dazu geführt, dass man eh schon diese ganzen Interessenskonflikte hat, die dann dazu auch noch Teile der Wirtschaft kontrollieren. Und diese ethnischen Konflikte, die eigentlich entstehen, das sind mehr oder weniger Instrumentalisierungen, die auch schon während der Kolonialzeit verwendet wurden. Wir haben das im Südsudan gesehen, dann wurde diese Spaltung aufgemacht, quasi einer arabischen Vorherrschaft des Zentrums und dann christliche, nicht-arabische Menschen eher im Süden. Was eigentlich natürlich in der Realität gar nicht so einfach ist. In der Realität ist das nicht so einfach abgrenzbar. Aber das ist diese Rhetorik, die verwendet wurde und mit dem auch eben solche Konflikte dann affektiv angefeuert werden.
Aber das funktioniert ja scheinbar auch. Also die Kriegsparteien definieren sich ja auch entlang dieser ethnisch-religiösen Linien, oder?
Ja, das funktioniert auch. Also zum Beispiel in diesem Krieg heute inszeniert sich Hemeti eigentlich so als Befreier der Marginalisierten. Während die Rhetorik des Militärs ist, wir sind eine nationale Armee und wir beschützen den Sudan. Und Hemeti zielt aber ganz genau auf diese historische Ausbeutungsbeziehung und sagt, ich bin eigentlich der Erlöser der Marginalisierten und gleichzeitig stelle ich mich gegen die Islamisten in der SAF.
Also du hast ja gerade gesagt, das sind ganz alte Narrative, die da aktiviert werden. Was ist mit den Menschen, die damals 2019 die Revolution gemacht haben? Fallen auch die auf diese Erzählung rein? Existiert die Zivilgesellschaft noch?
Das darf man, glaube ich, bei all den Konflikten auch nicht vergessen. Also es gibt eine sehr starke Zivilgesellschaft, die auch jetzt aktiv sind, die sowohl humanitäre Hilfe leisten, die sich aber auch politisch einbringen und Bestrebungen haben, diesen Krieg zu beenden. Wie aktiv diese Menschen sind, sehen wir zum Beispiel an der Arbeit der Emergency Response Rooms. Das sind Notfallzentralen, die errichtet worden sind von den Widerstandskomitees und anderen zivilen Initiativen, die vor Ort erste Hilfe leisten, die mit den verbliebenen Krankenhäusern kooperieren, die Schutzräume aufbauen, sozialpsychologische Betreuung bieten oder auch diese Gemeinschaftsküchen organisieren. Also die leisten humanitäre Hilfe, aber was sie auch machen, ist, dass sie eben weiterhin vernetzt sind und sie sind vor Ort und dementsprechend sind sie natürlich auch am politischen und am militärischen Geschehen dran. Also die sudanesische Zivilbevölkerung darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Dann ist es natürlich aber auch, wie in jedem Krieg, es gibt einfach eine Kriegsrhetorik, die so spalterisch ist. Dann haben wir diese unzähligen Gräueltaten von beiden Seiten, dass natürlich die Zivilgesellschaft auch heute gespalten ist. Und es gibt Menschen, die die SAF unterstützen und Menschen, die die ASF unterstützen.
Aber die Frage vorhin war eben, gibt es doch das Gefühl von, wir gehören alle zusammen, das ist unser Land, Sudan?
Doch, ich würde sagen, das Gefühl gibt es auf jeden Fall. Und es gibt auf jeden Fall noch den Wunsch nach einem vereinten Sudan. Es gibt aber auch mittlerweile Menschen, die vielleicht so ein bisschen die nach dieser Verzweiflung, nach 2 Jahren Krieg hoffen, dass wenn es eine Spaltung gäbe, die eventuell den Krieg beenden würde. Aber eigentlich ist der Wunsch aller Menschen in erster Linie Frieden. Und eigentlich auch gemeinsam zu sein. Und das hatten sie auch in der 2019-Revolution nochmal bewiesen. Diese Revolution damals war ja gerade so wirkmächtig, weil eben die vormals marginalisierten Regionen mit ins Zentrum geholt wurden und alle miteinander zusammengearbeitet haben.
Das heißt, die Frage wäre jetzt, wie man da anknüpfen kann. Ja, dann bleibt jetzt die letzte Frage. Was könnte oder sollte die internationale Gemeinschaft, was sollen wir tun, um den Sudanesen und Sudanesinnen zu helfen?
Also das Allerwichtigste, wo die Staatengemeinschaft gefordert ist, ist nach wie vor in der humanitären Hilfe. Gerade jetzt, nachdem die SAF eben den Präsidentschaftspalast zurückbekommen hat, werden sie vermutlich sehr bemüht sein, nochmal mehr sich staatsmännischer zu geben und diese nationale Rhetorik zu fahren. Und genau das wäre eigentlich jetzt ein Punkt, wo internationale Staaten anknüpfen könnten und eintreten könnten und nochmal verhandeln könnten, um humanitäre Hilfe reinzulassen. Weil gerade in der Hauptstadt Khartoum auch viele Menschen von Hunger bedroht sind und es ja auch da immer wieder zu Blockaden in der Vergangenheit von humanitären Hilfsleistungen kam.
Die Kriegsparteien selber, ne? Die haben einfach
genau, die haben immer wieder blockiert. Beide haben immer wieder blockiert an verschiedenen Stellen. Und das wäre also jetzt zum Beispiel so ein ganz praktischer Punkt, wo die internationale Staatengemeinschaft bemüht sein könnte. Wenn es jetzt um internationale Diplomatie geht, dann würde ich sagen, dass das Wichtige ist, eben auch mit der Zivilbevölkerung zu sprechen. Und weil, also was wir in der Vergangenheit oft gesehen haben, ist, dass gerade westliche Diplomaten dazu tendieren, die politische Elite des Zentrums auch wieder an die Verhandlungstische zu setzen. Und dass andere Teile der Zivilbevölkerung, zum Beispiel die Widerstandskomitees, die eigentlich diese Revolution getragen haben, nicht so richtig gehört worden sind. Eigentlich wäre das ein sehr guter Anknüpfpunkt, sich mit diesen Menschen auch an einen Tisch zu setzen oder auch die darin zu unterstützen, gemeinschaftlich zu reden. Ich glaube, was aber eigentlich gerade das Wichtige ist, ist, dass in erster Linie es irgendwie zu einem Waffenstillstand kommt, ohne dabei eine der beiden Kriegsparteien zu legitimieren oder sich an eine Seite zu stellen. Was auch total wichtig ist, wir wissen ja, wie Russland involviert ist, wie die Vereinigten Arabischen Emirate involviert sind. Das heißt, eigentlich müssen sich diplomatische Bestrebungen auch darauf konzentrieren, mit genau diesen Partnern irgendwie zu verhandeln. Und das heißt dann vielleicht im Zweifelsfall auch wirtschaftliche Sanktionen nicht nur gegen die beiden Kriegsparteien, sondern auch gegen die Drittstaaten zu verhängen, die mit denen eigentlich kooperieren und die dafür sorgen, dass dieser Krieg immer weiterlaufen kann.
Das war Saskia Jaschek. Herzlichen Dank für diesen Einblick und Überblick über die Situation im Sudan. Schön, dass du gekommen bist. Ja, die Podcaststunde ist rum, diesmal sogar etwas mehr als eine Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich wie immer sehr, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid, genau wie Anne-Britt und Steffen. Ihr hattet ja in der Zwischenzeit, ihr beiden, ein bisschen Zeit zu überlegen, was ihr mir und den Hörern und Hörerinnen schon verraten könnt über das nächste Heft, also der Mai-Ausgabe. Welche Themen werden denn da wichtig sein?
Ja, was man über den aktuellen Entwicklungen, die ja gerade mal wieder unglaublich dramatisch sind, gerne vergisst, ist, dass wir ja auch ein großes Gedenkjahr haben. Im Mai jährt sich zum 80. Mal das Kriegsende, die Befreiung Europas vom Faschismus. Und dazu werden wir einen kleinen Schwerpunkt haben, mit mehreren Analysen, die sich näher die Gedenkkultur und Geschichtspolitik ansehen werden.
Ja, und dann werden wir auf jeden Fall auch noch in die Türkei blicken, wo es jetzt ja große Proteste gibt wegen der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters und aussichtsreichsten Herausforderers von Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Ja, dazu werden wir in jedem Fall einen Text haben, der sich mit den Folgen all dessen beschäftigt.
Klingt wieder wie immer spannend, macht Lust auf mehr, Lust auf Abos. Ja, liebe Anne-Britt, lieber Steffen, danke, dass ihr dabei wart bei diesem Podcast. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Ja, und den Hörern und Hörerinnen auch vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen des Hefts natürlich. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.